Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Corporate Entrepreneurs Podcast. Ich freue mich heute sehr, den Dr. Hans-Christian Blunk zu begrüßen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich glaube, heute kann man viel mitnehmen zu ja, vielleicht nicht ganz linearen Lebensläufen, zu Unternehmertum, auch in, im ja, Bereich des älteren Schaffens und natürlich aber auch ganz viel zu Corporate Entrepreneurship und wie du das verstehst. Aber bevor wir jetzt da, bevor ich da zu viel drauf eingehe, erstmal, ich nenne dich jetzt einfach Christian. Ich hoffe, das ist okay und möchte dich herzlich begrüßen bei uns im Podcast. Und Christian, stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörern und Hörerinnen vor.
Wenn mich früher jemand Hans-Christian genannt hat, das war meine Mutter, da habe ich irgendwas angestellt. Da wusste ich, dass es immer irgendwie brennt und irgendwo das Feuer. Christian ist völlig okay. Ja, ich bin mal die nicht ganz geraden Lebensläufe. Ich bin mal als Sohn eines Hamburger Fleischwarenfabrikanten auf die Welt gekommen. Und wie das so bei mittelständischen Unternehmern ist, bist du als Sohn gesetzt und du bist auch immer nur und Sohn. Das war so die ersten Jahre meines Lebens. Ich bin auch Fleischermeister und habe dann meinen ganzen Mut zusammengenommen, um meinem Vater zu sagen, dass ich seine Firma nicht übernehmen möchte. Das hätte wahrscheinlich Mord und Totschlag gegeben. So ein Shakespeare'sches Königsdrama sozusagen. Und habe dann Chemie studiert, analytische Chemie, Lebensmittelchemie. Und ja, promoviert. Das hat mir nochmal 3 Jahre Zeit verschafft, weil ich immer noch nicht wusste, was ich mit all dem, was ich gelernt habe, anfangen kann. Aber das vielleicht kurz zu mir und so als Fundament für den nicht ganz geraden Lebenslauf.
Du hast gesagt, du hast einen ordentlichen Beruf gelernt. Du bist auch Meister geworden in deinem Beruf, hast dann aber trotzdem dich ja eine Promotion anzufangen und auch noch Lebensmittelchemie zu studieren. Wie kam dieser Switch? Also du hast ja gesagt, du musstest all deinen Mut zusammennehmen, zu sagen, ey, du gehst jetzt nicht für dich den vorher bestimmten Weg, aber trotzdem musste ich ja irgendwas angetrieben haben. Also was war so der Antrieb dahinter?
Also diese Entscheidung, die Firma nicht zu übernehmen, das ist jeder, der in so einer Situation mal war, das ist einfach emotional wahnsinnig schwierig, weil Unternehmer schauen immer auch ein bisschen nach Legacy. Sie wollen ihr Lebenswerk bewahrt wissen und da ist der Sohn mal die erste Wahl häufig, unabhängig davon, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und tatsächlich war die Antwort meines Vaters damals, du könntest das sowieso nicht. Und können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, was das mit mir gemacht hat. So ein Satz, der sich sehr eingeprägt hat. Und was mich angetrieben hat, tatsächlich interessant, ich bin immer noch ein Handwerker und ich hätte vielleicht bei freier Wahl mir ein anderes Handwerk ausgesucht und nicht unbedingt Fleischer. Aber ich bin immer noch ein Handwerker und ich schätze immer noch sehr das, was ich gerade in der Vorbereitung auf die Meisterschule und auch auf der Meisterschule gelernt habe. Also Dinge ordentlich zu machen, würde man vielleicht sagen. Also sie nicht so einfach so hinzuhauen, sondern sie so zu gestalten, dass sie tatsächlich auch lange halten. Meisterschule ist ohnehin, wenn man sich überlegt, studiere ich BWL oder gehe ich auf die Meisterschule, da lernt man eine Menge, ja auch in puncto Unternehmertum, weil man vorbereitet wird auf die Selbstständigkeit da auch. Und ich erinnere noch einen Satz meines damaligen BWL-Lehrers an der Meisterschule. Ihr müsst euch nur eins merken, auf Dauer dürft ihr nicht mehr Geld ausgeben, als ihr einnehmt. Und das hat für mich eigentlich immer ein ganzes BWL-Studium ersetzt. Also etwas Entschuldigung im Vorwege an alle BWL-Studierten. Und die Lebensmittelchemie war schulisch bedingt, wie das manchmal so ist, einen Lehrer zu haben, der einen begeistert, das war mein Chemielehrer. Der hat mich total mitgenommen und ich fand und finde, ist immer noch zu verstehen, wie Dinge so zusammenhängen. Und die Lebensmittelchemie ist ein analytisches Studium. Da lernst du, wie man es hinkriegt, aus einer komplexen Matrix irgendwie etwas Verständliches zu machen, herauszufinden, was habe ich da vor mir. Und wenn wir nachher sprechen über das, was ich heute mache, ist das immer noch genau das Gleiche. Ich habe es mit Konstellationen zu tun, die komplex sind und undurchdringlich. Und da musst du analytisch gut sein, um zu verstehen, womit hast du es hier zu tun, um überhaupt an irgendwelchen Schrauben dann drehen zu können. Das passte sehr gut und ich glaube, es passt auch zu mir gut. Ich bin ein großer Sherlock Holmes-Fan. Ich mag immer herausfinden, womit habe ich es hier zu tun.
Du hast so im Nebensatz vorher gesagt, dann hast du noch promoviert, weil du noch nicht genau wusstest, wo dich deine Reise hinbringt. Wie kam es zum nächsten Switch? Also, wie hast du dann deine Berufung im Unternehmertum gefunden?
Es gibt im Englischen ein Wort, über das ich mal gestolpert bin und das mich neugierig gemacht hat, weil es so ungewöhnlich klingt. Serendipity. Serendipity ist die Kunst, aus glücklichen Zufällen etwas zu machen und eben nicht stur ein Ziel zu verfolgen und vielleicht beim Verfolgen dieses Ziels zu übersehen, dass links und rechts spannende Optionen warten. Und ich war damals hat man noch Staatsexamina gemacht als Lebensmittelchemiker. Ich war nach meinem zweiten Staatsexamen wirklich, ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Und Serendipity, der glückliche Zufall, war, dass einer meiner Professoren einen Lehrstuhl bekam und einen neuen Arbeitskreis gegründet hat. Da ging es um Fleischqualität. Und die ganzen Wissenschaftler, die es da an meiner Fakultät gab, die konnten ein Schwein nicht von einem Rind unterscheiden. Und dann kam ich als Fleischermeister gerade recht und bekam eine Promotionsstelle angeboten, die auch mit einer halben Assistentenstelle verbunden war, also auch bezahlt war. Und ja, das hat mir einfach Zeit verschafft zu sagen, okay. Und ich muss auch sagen, das war mein erster Schritt in die Selbstständigkeit, wenn man so will, weil mein Professor sich nie um meine Arbeit gekümmert hat. Das heißt, ich musste tatsächlich sehr, sehr eigenständig Budgets einwerben, Studentinnen auch führen, mit denen arbeiten, mit meinem kleinen Mini-Arbeitskreis. Also da habe ich so meine ersten Sporen verdient und auch meine ersten Fehler gemacht, sicherlich, wenn es um Führung ging. Und insofern war das eine extrem wertvolle Zeit. Und ja, die am Ende dann mit einem Doktortitel belohnt wurden, aber vor allen Dingen mit dieser Erfahrung. Ich habe eine analytische Arbeit auch, ich habe eine Analysemethode entwickelt. Das war ein relativ komplexes Thema. Bin ich auch das erste Mal mit der Möglichkeit des Scheiterns konfrontiert gewesen, weil wir eine Zeit lang darüber nachgedacht haben, das Ganze wieder hinzuschmeißen, weil wir keine Erfolge hatten. Auch diese Erfahrung war für mich wichtig und sehr prägend. Und tatsächlich, vielleicht kommen wir da gleich auch noch mal drauf, es ist eben eigentlich gar kein ungerader Lebenslauf in der Rückschau. Das versteht man aber immer erst, wenn man etwas älter ist, so wie ich. Ja, aber vielleicht das als Antwort auf deine Frage.
Ja, also ich finde es ganz spannend, weil ich hatte genau diese Diskussion diese Woche auch bei einer Veranstaltung. Und da hat auch eine Person gesagt, irgendwie, das fügt sich ja alles so ineinander. Und wenn man dann zurückschaut, ist es eigentlich eher, dass diese Punkte, diese Dots sich einfach im Nachhinein dann fügen durch die viele, durch die unterschiedliche Erfahrung, die man im Leben auch sammelt. Und dann kann man diese Punkte auch vielleicht verknüpfen für sich, aber ist manchmal gar nicht so sehr vorausgeplant.
Genau, wenn ich dazu vielleicht noch kurz was sagen darf. Tatsächlich ist es echt eine Kunst, sich zu lösen von den Erwartungen, die wer auch immer an einen stellt, die letztlich so die Freiheitsgrade einschränken und man eben nicht links und rechts schaut, sondern dann mit einem konkreten Ziel vor Augen drauf losrennt. Diesen Mut auch aufzubringen, zu sagen, ich will nicht sagen treiben, aber ich probiere Dinge aus. Deswegen dieses auch mal auf den Bauch zu hören, so albern das vielleicht klingt, aber zu sagen, irgendwie interessiert mich das und da schaue ich jetzt mal rein. Das würde ich sagen, ist immer eine gute Idee.
Dann, Christian, nimm uns doch mal mit zu deiner ersten Unternehmung. Also nach der Promotion ging es ja dann bald bei dir auch ins Unternehmertum. Was hattest du damals angepackt?
Ja, das ging nicht bald ins Unternehmertum, das ging direkt ins Unternehmertum. Das ist tatsächlich eine schräge Geschichte und das ist auch Serendipity, weil mit der Ausbildung kann man in die staatliche Überwachung gehen, man kann in ein Labor gehen oder in die Industrie als Chemiker in der Produktentwicklung. So eine ganz spannende Geschichte, aber irgendwie war das alles nicht so meins. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass ein paar Jahre vorher mein Vater sagte, das könntest du sowieso nicht. Und dieser Satz, klang mir, glaube ich, immer noch in meinen Ohren. Und ich war mit der Promotion fertig vor langer Zeit, 1990, da ein Jahr nachdem die Mauer gefallen ist. Und zu der Zeit gab es eine Bundesbehörde, die Treuhand, die hat das ehemalige DDR-Betriebsvermögen verscherbelt, muss man sagen, also zum Verkauf angeboten, etwas freundlicher formuliert. Und im Angebot gab es ein Ex-DDR-Fleischwarenkombinat in Rostock. Und die hatten zu DDR-Zeiten 5000 Mitarbeiter und waren eigentlich abgewickelt. Da waren noch 500 Leute übrig. Die waren vom Markt verschwunden und dieser Mensch, den ich da kennenlernte, hat dieses Ex-Kombinat für eine deutsche Mark, die es damals noch gab, gekauft und lernte mich kennen, lernte mich kennen und offensichtlich sah er in mir was, was ich selber nicht gesehen habe. Der fragte mich nämlich, willst du mit mir darüber kommen und wir bringen das wieder auf die Beine. Und außer, dass ich jetzt eben ein Schwein von einem Rind zu unterscheiden in der Lage war, wusste ich gar nicht, was er helfen soll. Und das ist aber etwas sehr Prägendes gewesen. Der hat gesagt, ich brauche da keinen, der alles besser weiß. Das haben die da schon genug. Sondern ich brauche da einen, der gut im Fragenstellen ist. Und das ist tatsächlich das analytische Denken. Also wieder eine komplexe Matrix. Und das war das da ganz sicher. In Frage stellen, was ist hier eigentlich, was haben wir hier eigentlich? Und es gab aber einen Haken an der Sache, in Anführungsstrichen, nämlich die Maßgabe war, anstellen tue ich dich nicht. Wenn, dann musst du dich selbstständig machen und hast aber deinen ersten Kunden. Und aus heutiger Sicht denke ich manchmal, wer war das damals? Weil ich gesagt habe, okay, und dann bin ich zum Amtsgericht gelaufen und habe eine GmbH gegründet und eine wahre Geschichte. Ich wusste nicht, was ich unter Geschäftszweck eintragen soll, weil ich keine Vorstellung davon hatte und habe dann Unternehmensberater geschrieben und dann war ich Gesellschafter, Geschäftsführer und Unternehmensberater. So ist meine erste Firma entstanden. Und tatsächlich war dieses Mindset, würde man heute sagen, ich habe keine Ahnung, das ist etwas, was mich extrem geprägt hat, weil ich tatsächlich, ich weiß noch, wie ich das erste Mal vor diesen 500 extrem verunsicherten Menschen stand und die mich angeschaut haben und darauf gewartet haben, dass ich ihnen jetzt Orientierung gebe, also nicht ich alleine, aber eben ich auch, und habe denen gesagt, ich habe keine Ahnung, aber vielleicht finden wir es gemeinsam raus. Und das war wirklich die Brücke zu denen, die gibt es heute noch. Die Rostocker kann man heute noch Grillwürstchen kaufen und andere schöne Dinge. Und das war die Brücke zu diesen sehr verunsicherten Menschen. Und das hat mich extrem geprägt, weil ich gelernt habe, dass man nicht alles besser wissen muss und vielleicht sogar gut daran tut, nicht alles besser zu wissen, weil diese Menschen sehr viel wussten und dann auch gezeigt haben, dass sie eine klare Vorstellung davon haben können, davon haben, wie dieses Unternehmen wieder auf die Beine kommen kann.
Mir ist was aus unserem Vorgespräch hängen geblieben. Und zwar hatte ich gefragt im Vorgespräch, wie die Zeit damals war und wie viel Unternehmertum in den jetzigen neuen Bundesländern eigentlich gesteckt hat. Weil man hat ja so eine Vorstellung, wie es in der DDR gelaufen ist. Und du hattest das ganz Entscheidendes gesagt, dass da ganz oft mehr Unternehmertum drin war, weil jeder sich irgendwie organisieren musste und mit Mangelwirtschaft umgehen musste, als es vielleicht in vielen Fällen im Westen der Fall war. Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen? Weil ich glaube, das ist jetzt so genau der Punkt, wo du auch reingekommen bist.
Absolut. Also wirklich diese Fähigkeit in Räumen, wo nicht klar ist, wo man nicht einfach irgendwo hingeht und in ein Regal greift und das kauft, was man braucht, wo das einfach nicht funktioniert, wo man ja nicht nur improvisieren muss, sondern wo man einfach eine bestimmte Vorstellung hat, was man braucht und Dinge auch braucht und einfach sich hingeht und sagt, so, wie kriege ich das jetzt? Und das ist eben etwas, woran wir heute so ein bisschen, nicht scheitern vielleicht oft, aber was wieder dieses Wort Mindset, das fand ich cool. Die haben, also in dieser Konstellation, dass da eben nicht der sprichwörtliche Besserwissi stand und sagt, ich sage jetzt mal, wie Marktwirtschaft funktioniert, sondern eben, ich weiß auch nicht, aber wie können wir das wieder zum Laufen bringen? Und ich bin ohnehin ein extrem großer Anhänger von, was die Engländer Common Sense nennen, also gesundem Menschenverstand. Und das hatten die einfach, weil der gesunde Menschenverstand war das, was einen hat überleben lassen. Und das würde uns heute auch noch gut anstehen, wenn wir das ein bisschen mehr einsetzen würden. Also das war wirklich ein Erfolgsfaktor. Und vielleicht auch, klar, also natürlich nach so einer quasi Abwicklung, ungewissen Zukunft. Aber es war vielleicht auch eine gute Konstellation, weil damals noch wirklich auch so ein, wir kriegen das hin, Spirit da war. Also genau, und wir haben es auch hingekriegt und sicher war mein Anteil daran überschaubar, aber in dieser Konstellation mit Menschen zusammen und ja auch nicht mit jedem gleich, wenn man, da sind ja nicht 500 Entrepreneure gestanden, aber viele Menschen, die, das weiß ich noch, die auch wirklich glänzende Augen gekriegt haben bei der Option oder der Option mitgestalten zu können. Also wir sprechen nachher ja noch mal ein bisschen über Entrepreneure und das waren die. Und genau, also insofern waren das bessere Startvoraussetzungen, als ich auch selber vielleicht anfangs gedacht habe.
Okay, dann lass uns jetzt so ein bisschen das beleuchten. Also du warst dann Unternehmer, hast einiges bewegt. Vielleicht magst du da noch ein bisschen ein bisschen beschreiben, wie deine unternehmerische Reise dann weiterging, weil du, das ist ja nicht dabei geblieben. Du hast ja dann, bist ja dann auch aus dieser Unternehmerrolle eher in die Coach-Rolle, in die Executive Coach-Rolle gegangen danach. Aber nimm uns doch da jetzt mal mit, wie hat sich deine Rolle als Unternehmer dann weiterentwickelt und warum hast du dann wieder so ein bisschen die Seiten gewechselt.
Ja, auch da, wenn ich es dann immer so erzähle, klingt das ja wahrscheinlich wirklich schräg. Auch da wieder kam mir der glückliche Zufall hat geholfen. Mitte der 90er Jahre mussten Handelsunternehmen, Handelskonzerne normengerechtes Quality Management einführen. Das mochten die nicht so gerne, weil das für die Bürokratiemonster war, was es auch war. Aber es gab eine EU-Richtlinie, die wurde umgesetzt, also mussten die was machen. Und ich kannte aus meiner Promotionszeit, habe neben meinem Assistentengehalt mir noch ein bisschen Geld verdient für Handelskonzerne, habe Vorträge für die gehalten, in so Messen und Veranstaltungen. Und dann kam die auf meine kleine Beratungsfirma zu und haben mich gefragt, kannst du nicht für uns ein System entwickeln, was wir auch einem kleinen Einzelhändler von der Edeka oder der Spar, die es damals noch gab, als großer Konzern, was wir dem verkaufen können, dass der uns nicht gleich vom Hof jagt, wenn wir da mit den Forderungen kommen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben ein Small and Smart System entwickelt, von dem wir überzeugt waren, dass es auch zertifizierfähig ist und haben das aber bei den etablierten Zertifizierern nicht durchbekommen. Die haben uns alle wieder weggeschickt und wir waren aber stur und zickig und was auch eine gute Eigenschaft ist, wenn man unternehmerisch tätig ist, an bestimmten Ideen und Überzeugungen festzuhalten und landeten irgendwann in München beim TÜV Süd, was ja auch ein etablierter Zertifizierer ist. Und da gab es damals einen Auditor, der war da relativ neu angefangen und hatte vorher 20 Jahre Entwicklungshilfe in Afrika gemacht. Und der war absolut überzeugt davon, dass nur kleine, einfache Systeme wirklich funktionieren und eben simplify your system. Und der fand das klasse und die hatten damals die Autorität, auch einen Stempel zu geben. Und so hatten wir ein TÜV Süd abgenicktes, normengerechtes Quality Management System für Einzelhandelsgeschäfte und waren 2 Jahre später Marktführer in dem Bereich, weil wir etwas hatten, was andere so nicht hatten. Und das ist auch eine wichtige Geschichte, die auch irgendwo zeigt, was Unternehmertum auch ist. Alle würden sagen, wow, das ist ja cool. Ich fand das bedrohlich, weil wir so schnell gewachsen sind, dass ich wirklich Sorge hatte, das fliegt mir um die Ohren. Und man muss ja sowieso oftmals, ich will nicht sagen so tun, als ob, aber irgendwo immer den Eindruck vermitteln, das kriegen wir schon alles hin. Und das ist uns auch ganz gut gelungen, glaube ich. Aber ich habe zu Hause manchmal eben daran gezweifelt, ob wir das auch wirklich hinkriegen. Und die Reaktion darauf war damals auch wieder eigentlich eher eine Instinktentscheidung. Ich habe zwei meiner Mitarbeitenden zu Mitgeschäftsführern gemacht. Die kamen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir hatten auch eine technische Dienstleistung im Angebot, hatten ein eigenes Labor. Und die Laborleiterin, von der ich sicher war, dass die mehr kann als Analysen. Und ein junger Wirtschaftsingenieur, der gerade von der Uni kam, von dem ich auch sicher war, dass der mehr kann als nur irgendwie schlau reden, mal hart gesagt. Den beiden habe ich gesagt, ihr übernehmt jetzt Verantwortung, weil wir müssen schneller werden. Wir müssen, wenn wir das schaffen wollen, das, was heute agiles Arbeiten ist, wir müssen einfach schnell sein. Und wenn ihr immer mich fragt, dann sind wir nicht schnell genug. Ihr müsst vor Ort in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen. Und was ich aber parallel auch gemacht habe, ist, ich ziehe mich ein bisschen aus dem rein operativen Geschäft zurück und nutze die Zeit, um euch den Rücken zu stärken. Das war der Deal. Also die haben gesagt, okay, die Verantwortung übernehmen wir, aber nur, wenn wir dich auch fragen können und du nicht genervt bist, wenn wir dich fragen. Und da war ich dann plötzlich mehr Mentor als Chef. Und auch den Ausdruck kannte ich damals noch nicht. Und das war also auch der Beginn meiner zweiten Karriere im Sinne von, das kann ich gut. Ich kann gut Menschen dabei unterstützen, etwas zu tun, von dem die selber vielleicht nicht denken, dass sie es können. Und das hat uns extrem erfolgreich gemacht. Wir waren, also das war New Work, das war hierarchiefrei, agiles Arbeiten, alles das, was heute auch Buzzwords sind, das mit etwas Stolz kann ich das sagen, das haben wir schon vor 30 Jahren exerziert und sind damit extrem erfolgreich gewesen. Und zwar so erfolgreich, dass ich irgendwann noch ein paar Jahre später dann die Möglichkeit hatte, nochmal einen weiteren Schritt zu gehen, weil diese beiden bereit waren, mir das Unternehmen abzukaufen. Dem Unternehmen ging es sehr, sehr gut. Und das heißt, die mussten dafür auch ordentlich Geld bezahlen. Die haben sich zugetraut, das aus dem noch zu erwartenden Gewinn zu bezahlen. Das haben die gemacht. Und haben es auch nochmal 20 Jahre, über 20 Jahre weitergeführt und konnten es nochmal verkaufen. Also das war gut gebaut, handwerklich, glaube ich, gut gemacht. Auch da siehst du wieder so einen roten Faden. Und ich hatte meine Freiheit wieder. Das halte ich für mich, weil ich gemerkt habe, Quality Management ist ein spannendes Thema, aber wow, da ist auch sehr viel, eben sehr viel System, sehr viel Normen, sehr viel geregelte Bereiche. Und ich habe über die Jahre gemerkt, dass ich eigentlich den Menschen im Mittelpunkt interessanter finde als die Normen im Mittelpunkt und habe über den Weg die Seiten wechseln können, weil wenn die mir das nicht abgekauft hätten, hätte ich es sicher weitergemacht, auch aus der Verantwortung auch meinen Mitarbeitenden gegenüber. Aber das war eben für mich die Chance, noch mal einen Schritt weiterzugehen.
Der Schritt weiter war ja dann deine Executive Coach Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe, wo du auf C-Level-Ebene eben mit Personen zusammengearbeitet hast. Du hast gerade gesagt, es war ein Schritt in die Freiheit. Vielleicht so kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, weil jetzt deine Rolle sich ja nochmal geändert hat. Aber wie würdest du die Arbeit als Unternehmer von dieser Tätigkeit jetzt so ein bisschen unterscheiden? Und was hat sie dir vielleicht auch nochmal neu an Erfahrungen mit eingebracht?
Ja, also erstmal muss man sagen, dass ich da wieder Demut gelernt habe, weil ich dachte, mit diesem Status, den wir da als Marktführer hatten, da war ich natürlich auch als Inhaber, war ich schon noch ein bisschen der Star. Und dann war die Firma weg und dann interessierte sich aber erstmal keiner mehr für mich. Das war gar nicht so einfach. Also von so einem, ich hätte immer gesagt, Status ist mir wurscht, aber das war nicht so einfach. Und am Anfang habe ich immer aufs Telefon gestarrt. Und keiner hat angerufen. Und dann bin ich auch wieder durch Zufall, ehrlich, durch Zufall in eine Rolle reingekommen, die ich mir sicherlich selber nicht ausgesucht hätte, aber für die ich offensichtlich irgendwie bereit war. Früher gab es doch die Narren, die dem König die Wahrheit sagen durften, ohne dass man den gleichen Kopf kürzer gemacht hat. Und tatsächlich lernte ich einen CEO kennen, der mir sagte, im Unternehmen habe ich keinen mehr, bei dem ich sicher bin, dass der mir wirklich die Wahrheit sagt. Und ich brauche mal jemanden, der mich challenged. Ich brauche mal jemanden, der widerspricht. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und bin dann über Empfehlungen genau in so eine Rolle hineingewachsen als Narr, wenn man so will. Das war also nicht das klassische C-Level-Coaching, sondern das war ein C-Level-Sparring vielleicht. Das beschreibt es vielleicht am ehesten. Das habe ich sehr lange gemacht. Wirklich Sparring und zwar auf Schwergewichtsebene, weil das sind Leute, die schon auch Schlagkraft haben, um in dem Bild zu bleiben, die den Widerspruch suchten, aber nicht unbedingt, um tatsächlich nach oder mit Hilfe des Widerspruchs die Perspektive zu wechseln, sondern einfach nur, um zu schauen, kann ich noch gewinnen oder nicht? Und da habe ich, glaube ich, das erste Mal in dieser Zeit massiv erlebt, was Macht bedeutet. Also wirklich Macht. Ich fand die nicht nur sympathisch, das waren die alle. Die waren auch faszinierend als Persönlichkeiten, aber es waren wirklich auch Machtmenschen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist physisch extrem fordernd und genau, spannende Gespräche. Interessanterweise immer wirklich so ein bisschen Hinterzimmer konspirativ. Das sollte keiner so richtig mitkriegen, weil keiner wissen sollte, dass es doch auf dieser Welt jemand gibt, der in der Lage ist zu widersprechen. Also schräg, ein bisschen schräg, aber das war also nicht klassisches Coaching, wie man das heute versteht. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu kritisch. Bei dem einen oder anderen habe ich wahrscheinlich schon auch nochmal einen Perspektivenwechsel angestoßen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich diese Art von Machtausübung auch irgendwie nicht mag. Und wenn man als Anbieter einer Dienstleistung seine Kunden eigentlich nicht mag, das ist natürlich schlecht.
Ist nicht
Genau.
ideal, auf jeden Fall, ja. Hat dich also ein bisschen auch dann, wenn ich das richtig verstanden habe, zu einem Sabbatical motiviert.
Ja, genau. Also das ist auch interessant, wenn man Unternehmer ist. Das gilt aber sicher in jeder Rolle, aber gerade auch in Bereichen, wo man Führungsverantwortung trägt. Es ist essentiell wichtig, jemand zu haben, der einem immer mal wieder einen Spiegel vorhält. Also der Narr an sich ist eine gute Idee. Ich hatte mal den verrückten Denkansatz, sowas als Stabsstelle in den Unternehmen zu etablieren. Also Einkauf, Verkauf, Marketing, Narr. Das wäre auch heute noch wahrscheinlich sinnvoll, das zu machen. Also dieses in den Spiegel schauen. Und bei mir war diejenige, die mir den Spiegel vorgehalten hat, meine Frau, die, ich sag's jetzt mal mit etwas Abstand, sagt, eigentlich bist du immer öfter unerträglich. Und ich war so kurz davor, zum Zyniker zu werden. Und auch das ist, wenn man gestalten und mitgestalten will, natürlich Gift. Und dann haben wir gemeinsam entschieden, mal den Stecker zu ziehen. Und so war es zunächst mal geplant, 3 Monate eine Auszeit zu nehmen in England. Das war dann der Plan. Aus den 3 Monaten wurden 3 Jahre Reflexion. Und Auszeit ist ein bisschen ein Euphemismus, weil wenn man also anfängt, darüber nachzudenken, was tue ich hier eigentlich, stellst du eine Frage, kriegst vielleicht eine Antwort und diese Antwort bringt wieder 3 neue Fragen mit sich. Also das ist eine, ich weiß nicht, wer, also von den Zuhörern, wer das mal gemacht hat, das ist gar nicht so ohne sowas zu machen. Aber für mich war das unendlich wertvoll. Ich war immer schon ein fleißiger Projekte-Dokumentierer. Ich hatte eigentlich alle Projekte sorgfältig dokumentiert und auch immer evaluiert und habe die mir vorgenommen in dieser Zeit. Und habe sehr, sehr kritisch hinterfragt, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert und eben vor allen Dingen, warum hat etwas funktioniert und warum hat etwas nicht funktioniert. Und das war für mich Basis dann auch für ein neues Konzept. Und es ist ja immer wahnsinnig schwer zu realisieren, aber ich würde auch mit dieser Erfahrung heute sagen, jeder, der Führungsverantwortung trägt, sollte irgendwann mal eine Auszeit nehmen, um sich wieder neu zu justieren, zu hinterfragen, weil man tatsächlich sich verliert sonst und am Ende dann auch den Bezug zu denen, für die man Verantwortung trägt, verliert.
Spannend, weil du hast ja daraus vielerlei Rückschlüsse gezogen, aber ein Rückschluss war ja auch, ja, mein berufliches Leben, das ist jetzt erstmal noch nicht zu Ende, sondern ich möchte nochmal ganz neu gründen, neue Wege einschlagen. Und es hat zur Gründung, und da schlagen wir jetzt auch den Bogen zu Corporate Entrepreneurship, Intrapreneurship, du hast dann Thinking Beyond gegründet.
Ja.
Was macht Thinking Beyond?
Ja, wir entwerfen und führen Inhouse-Startups, weil tatsächlich, und da siehst du, wie geradlinig der Faden eigentlich ist, mit meiner Erfahrung von dann 30 Jahre vorher, dass Menschen in Unternehmen mit ihrer Fähigkeit mitzugestalten komplett unterschätzt werden. Also das, was an Inhouse, an Potenzial da ist, scheitert einfach an Hierarchien, an Silos, an Machtstrukturen, bewirkt am Ende, wenn ich mich erinnere an diese Geschichte damals, dass meine beiden Mitarbeitenden, die mich sozusagen freigekauft haben, das waren klassische Intrapreneure. Und die Idee, diese Menschen systematisch zu fördern mit einem Konzept, das es ermöglicht, Menschen in so eine Position hineinwachsen zu lassen, wieder mit dem Mentoring-Aspekt dabei, sie zu begleiten in Richtung mehr Führungsverantwortung, parallel auch Strukturen mit weiterzuentwickeln im Unternehmen. Und die Idee damals war, das war eben eine Konsequenz aus aus dieser Evaluierung meiner Projekte. Druck erzeugt nur Gegendruck. Ich habe einfach viel zu oft erleben müssen, dass egal wie gut Ansätze waren, die daran gescheitert sind, an Never Change the Running System, also alles, was jetzt mit Veränderung und Transformation zu tun hat, dass das nicht geht. Also braucht man einen geschützten Raum, in dem man so etwas vorbereitet, so lange, bis eben die Never Change the Running System Leute auch erkennen müssen, so blöd ist das gar nicht, was ihr euch da ausdenkt, und parallel dafür sorgt, dass die Menschen, die diese Ideen entwickeln, so weit weiter wachsen, dass sie sich nicht mehr zur Seite schieben lassen. Das ist die Idee von diesen Inhouse-Startups. Da entsteht so eine innere Dynamik, die am Ende dazu führt, dass es Transformation von unten gibt und nicht von oben und auch nicht von extern. Die Entscheidung dafür, nochmal eine Firma zu gründen, war gar nicht so leicht, weil so ein Freiberufler-Dasein ist ja auch ganz angenehm. Aber es war auch klar, dass es eine gewisse strukturelle Substanz braucht dafür. Und vielleicht klang mir auch immer noch der Satz meines Vaters, das könntest du sowieso nicht in den Ohren, das weiß ich nicht. Da müsste man einen Psychologen fragen. Das wäre mal. Aber so ist das entstanden. Und dieses Format ist clever, weil es tatsächlich, das würde ich heute ganz selbstbewusst sagen, entweder machst du das so oder du fängst gar keine Transformationsprojekte an, weil du brauchst Leute, die das befördern. Und die müssen von innen kommen. Und dazu übrigens ist es sowieso eine kluge Geschichte, Menschen, die man schon hat und die man schon bezahlt, zu fördern. Also Stichwort Empowerment und Enabling. Denn das sind, die in diesen Projekten mitarbeiten, das sind Leute, die kommen aus allen Bereichen des Unternehmens, also sehr interdisziplinär. Aber die sitzen alle mal mehr, mal weniger zu Hause am Küchentisch und überlegen sich, ob sie das, was sie da aktuell machen, noch 10 Jahre weitermachen wollen. Die sind also so ein bisschen schon nicht innerlich gekündigt, aber sie sind schon ein bisschen auf dem Sprung. Und über die Inhouse-Startups ist einfach auch ein Retention-Management-Konzept. Über den Weg sehen die für sich selber nochmal eine Option mitzugestalten, weil das, wenn man darüber nachdenkt, was denn unternehmerische Zukunft ist, ist am Ende geht es über Partizipation, weil auch da schließlich der Kreis wieder, diese Erkenntnis von, ja, man kann sagen, Jahrzehnte vorher, dass ein erfolgreiches Unternehmen ein agiles Unternehmen sein muss, um einfach mit einem hohen Wirkungsgrad zu arbeiten. Und ehrlich, also ich verstehe, wenn Unternehmer auch sagen, boah, die Rahmenbedingungen und der Strompreis und die Bürokratie, das sind echte Monster, das stimmt. Aber das Potenzial, was Unternehmen haben, was sie selber heben könnten, ist eben auch immens. Und ich würde immer sagen, bevor ich mich über Dinge aufrege, die ich nicht ändern kann, widme ich mich Dingen, die ich ändern kann.
Ich leite daraus so ein bisschen den dreistufigen Prozess jetzt mal ab, weil, also für mein Verständnis, jetzt nicht, wie ihr arbeitet. Der erste Punkt ist, Leadership muss ja erstmal erkennen, dass es vielleicht einen Bottom-up-Ansatz braucht, ne? Also erstmal die Erkenntnis, Stufe 1. Dann der zweite Punkt ist, wie finde ich die Mitarbeiter, die sich dafür eignen, und wie motiviere ich überhaupt die Mitarbeiter, die sich dafür eignen, dann auch diese Extrameile zu gehen? Und das Dritte ist, bis wann findet das in einem geschützten Rahmen statt und wann geht es in die
Ja.
Organisation?
Also diese Erkenntnis bottom-up, das ist verrückterweise, manchmal wundere ich mich, dass Führungskräfte Menschen nicht mögen. Also sagen wir mal, diese Sicht auf Menschen, ihr könnt was und nicht euch muss man immer antreiben. Ich verstehe das manchmal, es ist wirklich auch manchmal mühselig, aber ihr könnt was. Und das heißt also ganz eigennützig, okay, Win-Win ist, wenn ihr mehr leistet, dann geht es uns im Unternehmen besser. Und das Leisten muss natürlich attraktiv sein. Also das Mitgestalten. Ich weiß, dass es immer wieder das Gegenargument gibt, ja, wenn man den Leuten dann mehr Freiraum gibt, dann haben die nichts mehr zu meckern, weil sie dann ja Verantwortung übernehmen müssen. Und das ist auch nicht bei jedem so, aber diese Leute gibt es. Und du fragst, wie man die findet. Die in unserem Fall, das ist ein, wie im Leistungssport, ist ein Scouting, wenn man so will. Die müssen sich bewerben und es sind so Leute, und klingt ein bisschen schräg, die Frage, aber ich frage die immer, ob sie als Kinder in der Grundschule auf dem Schulhof schon mal Spielsachen verkauften. Wenn sie das gemacht haben, sind es schon mal gute Kandidaten. Ich erinnere mich an ein Entrepreneurship-Seminar, wo ich Dozent sein durfte an der Hochschule in Hamburg. Da kam einer der Studenten zur ersten Stunde gleich mal mit einem selbstgebackenen Kuchen an und dem Preisschild 1 € und hat gleich mal an seine Kommilitonen Kuchen verkauft. Also dieser Entrepreneur-Mindset, den findet man raus in Gesprächen. Ich bin ein großer Fan immer schon von stillen Helden und stillen Heldinnen, also die nicht klassisch zu den High-Performern gehören, sind in der Regel die besseren Teamleads, weil sie nicht den anderen ständig die Luft wegatmen. Darauf achten wir und stellen die zusammen und bieten ihnen diese Möglichkeit, in das Startup mitzugestalten. Das machen die technisch so, dass sie an 2 Tagen im Monat, immer freitags, samstags, wechseln sie sozusagen die Uniform und sind nicht mehr Mitarbeitende, egal in welchem Verantwortungsbereich, sondern sind Startup-Gründer. Und freitags, samstags deswegen, weil eben ein Tag investiert das Unternehmen, ein Tag investieren auf die Mitarbeitenden. Und das Setting ist immer gleich. Stellt euch vor, ihr könntet euer eigenes Unternehmen neu gründen. Und das tun wir auch. Wir gründen das neu. Was wäre, wenn? Das ist ein What-If-Szenario. Und genau wie damals in Rostock, wieder der rote Faden. Erstaunlich, was die so für Ideen haben. Und die Begleitung von einem Mentor führt dazu, dass die Bodenhaftung nicht verlieren und müssen auch ständig ihre Ideen verteidigen vor den etablierten Führungskräften, lernen dabei, sich durchzusetzen, lernen dabei auch ein bisschen Demut manchmal zu erkennen. Bestimmte Dinge lassen sich nicht ausrollen, weil nämlich nach einem Zeitpunkt X, in der Regel 1 Jahr, wir so weit sind, dass wir ein Proof of Concept haben, egal in welchem Bereich, sei es jetzt Digitalisierung, Internationalisierung, Culture Change, das ist ganz unterschiedlich. Also das sind Themen, die letztlich dem Unternehmen besonders unter den Nägeln brennen, die behandeln wir in diesem Startup und entwickeln Lösungen dafür. Und haben am Ende eben ein Proof of Concept und haben, das sind in der Regel 8 bis 10 Leute, haben 8 bis 10 Leute, die bottom-up bereit sind, diese Lösung auch zu implementieren, diese Ideen zu implementieren in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen und treten nicht mehr als Einzelpersonen auf, sondern als interdisziplinäres Team. Das heißt also, da gibt es echt eine innere Dynamik. Und vielleicht nehme ich da eine Frage vorweg, aber das ist ein Knackpunkt, weil Veränderung ist in aller Munde und können wir uns auch waschen, ohne uns dabei nass zu machen, ist eine sehr gängige Frage, die aber natürlich, das ist natürlich Quatsch. Und diese innere Dynamik ist ein essentiell wichtiger Erfolgsfaktor. Das funktioniert auch wirklich, weil sich dieses Startup-Team, das ist eine kritische Masse, die da in so einem Jahr entsteht. Und das ist sozusagen das A-Team der CEOs. Das sind deren Verbündete, die das, was er von oben möchte, nämlich Veränderung, von unten anschieben. Und in dieser Konstellation, das macht dieses Konzept so besonders, weil vielleicht auf einen Nenner gebracht, Erkenntnis nach 3 Jahren Sabbatical war, wenn ich von unten niemanden habe, der schiebt und fordert und überzeugt und sich einsetzt, habe ich keine Chance.
Da würde ich gerne kurz einhaken, weil ich fand den Aspekt mit dem Verbündeten ganz spannend, den du jetzt gerade gebracht hast. Weil aus meiner Erfahrung sind aber da zwei Aspekte super wichtig. Das eine ist die komplette Rückendeckung für diese Teams, auch von der Führung. Aber zum anderen dann trotzdem auch in gewisser Weise die Distanz, die Teams laufen zu lassen und sich eben nicht einzumischen. Wie ist es da deine Erfahrung?
Ja, also das ist eine Binsenweisheit. Wenn ein CEO sagt, wir brauchen Veränderung, aber müssen eigentlich idealerweise alles gerne so lassen, wie es ist, dann kann das nicht funktionieren. Das ist aber wirklich eine Binsenweisheit. Aber es scheitert auch nicht an den CEOs. Also es gibt Leute, die sagen, wir sind sowieso die Tollsten, logisch, aber das scheitert nie daran, an denen, die sagen, wir brauchen das. Das ist die strategische Ebene, die erkennt, wir brauchen diese Veränderung. Aber das Never Change the Running System Denken, das ist das Brutale, weil es eben auch Unternehmen sind, denen es in der Regel gar nicht so schlecht geht noch. Das ist nicht zu überwinden. Und deswegen braucht es so eine Zangenansatz, also von oben und von unten. Und was die Freiräume anbelangt, das ist allerdings eine Herausforderung, weil agiles Arbeiten, auch wieder der rote Faden, wie damals in meinem ersten Unternehmen, agiles Arbeiten braucht Vertrauen und braucht transparente Strukturen. Das heißt, Verantwortliche müssen wissen, was diese agilen Teams machen. Also in der Abstimmung, in der Kommunikation, das Verteidigen von Ansätzen und Ideen, dann das Laufen lassen. Das ist ein bisschen für alle, die kleine Kinder haben, manchmal der Atem stockt bei einer steilen Straße, wie die mit ihren Rollern darunter rasen. Und dann atmet man einmal tief ein und hofft, dass Papa oder Mama den Kindern beigebracht hat, wie man mit diesem Roller bremst. Und das ist genau das, was wir in diesen Startups machen. Das ist das Enabling, also Führung auch können. Über Persönlichkeit, über das Ausprobieren und eben über das Mentoring. Ein Mentor in dieser Konstellation ist eben die bessere Führungskraft, weil ich kann in so einer Konstellation sehr, sehr hart in der Kritik sein. Das kann eine Führungskraft so nicht. Das heißt, die wachsen tatsächlich in diese Rolle rein und über das Wachstum vermitteln sie eben Vertrauen. Also es ist wirklich verrückt, auch wenn ich es jetzt wieder erzähle, wie damals bei uns, zu sehen, wie diese beiden Mitarbeitenden in der Lage waren, komplexe Projekte zu beherrschen. Das war ja noch ein bisschen mutiger, weil ich gesagt habe, ich lasse euch jetzt mal laufen, aber ich bin an eurer Seite. Aber die Grundidee ist die gleiche, dass wir eben uns ein Jahr Zeit nehmen, ausgewählte Mitarbeitende zu so einer Fähigkeit zu bringen, die letztlich die Voraussetzung dafür ist, auch loszulassen. Weil Agilität ohne Freiräume ist nicht agil. Und das ist eigentlich die Antwort. Also sie da so weit hinzubringen, wir nennen das integrierte Partnerschaft, sie auch immer wieder präsentieren zu lassen, sich zu zeigen auch, damit eben auch ein CEO sagt, ja, das ist wirklich mein Team, auf die kann ich mich verlassen. Und speziell im Mittelstand ist es so, dass Mittelständler haben immer, was super ist, richtig gute Ideen, aber sie haben nie jemanden, der sie dann auch umsetzen kann, weil eben das Tagesgeschäft alle voll einbindet, da es hat keiner Langeweile. Und jetzt hast du aber plötzlich ein Team von Leuten, die in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen unterhalb der klassischen Führungsebene. Und ich erinnere ein Projekt, wo es um Internationalisierung ging. Da ging es um die Idee, als es Trump noch nicht gab und es noch keine Zölle gab, den amerikanischen Markt zu erobern, wobei es heute wieder ja sehr aktuell ist, zu sagen, können wir nicht in den USA produzieren, also gehen wir da hin und bauen da Strukturen auf. Aber wer kümmert sich darum? Und das haben wir im Rahmen dieses Startup-Settings gemacht. Wir haben so getan, als wenn wir in den USA eine Niederlassung gründen. Und so sind Simulationen ja extrem an der Realität orientiert. Das heißt, wir haben uns informiert, wo kriegen wir die Adressen her, wen müssen wir da ansprechen, was müssen wir für Formulare ausfüllen. Und am Ende hatten wir einen Masterplan USA und am Ende hatten wir aber zwei Leute, die gesagt haben, ich mache das. Und das ist auch also gerade im Mittelstand, gerade die inhabergeführten Unternehmen, dieses Loslassen hat immer damit zu tun, gehe ich damit ein Risiko ein, wenn ich diese etablierten Strukturen aufbreche. Und das Risiko ist im Prinzip immer da, aber nur so lange, bis du erkennst, du hast Leute, denen du den Freiraum geben kannst. Deswegen ist dieses Beispiel mit den Kindern gar nicht so blöd, weil man sagen kann, da muss ich mich nicht einmischen und ich muss auch nicht einem 30-Jährigen noch sagen, dass er noch mal wieder zum Friseur gehen sollte, sondern ich lasse den einfach seinen Weg gehen. Und das macht Unternehmen wirklich beweglich.
Sieht die Beweglichkeit dann im Endeffekt von diesem Inhouse-Startup so aus, dass es dann ausgegründet wird? Oder ist es dann eher die Innovation, die sie treiben in das bestehende Geschäftsmodell oder das auch vielleicht zu revolutionieren? Oder gibt es da gar kein Entweder-Oder? Vielleicht sind es ja auch je nach Situation abhängig, wie man dies umsetzt.
Ja, genau. Also, das ist denkbar immer so ein Spin-off. Aber das ist eigentlich nicht das Ziel, sondern das Ziel ist etwas zu verändern. Und das zugegeben ambitionierte Ziel ist am Ende nur noch zwei Hierarchieebenen zu haben. Eine strategische, eine C-Level-Ebene, die die Richtung vorgibt, und eine und selbstwirksame Teams darunter, die Strategien implementieren. Das heißt, perspektivisch hast du keinen Mittelbau mehr in solchen Unternehmen, so wie auch wir damals keinen Mittelbau mehr hatten. Das ist dahin zu streben, ist ein Investitionsprogramm, was sehr viel stärker wirkt als alles, was man sonst so unter Investitionsprogrammen sich vorstellt. Spin-off kann auch mal sein, aber das ist für mich immer nicht, das ist eigentlich nicht das Ziel. Deswegen ist diese integrierte Partnerschaft so wichtig. Es geht darum, Unternehmen zu transformieren, also von Ist nach Soll zu bringen, und Soll ist schneller sein, kostengünstiger sein, immer Wirkungsgrad, also die Effektivität, sprich die Richtung, kommt von der strategischen Ebene, vom C-Level, und die Effizienz kommt von den selbstwirksamen Teams. Und die Intrapreneure sind die, die diese Teams führen können. Also das ist ein Status, den man am besten beschreibt mit Primus inter pares, also Erster unter Gleichen. Die sind teamfähig, aber sind dann doch am Ende die, die sagen, okay, Diskussion, jetzt ist mal gut, jetzt machen wir es so. Und in dieser Konstellation sind auch die Verbindungsleute zum C-Level und den Teams. Du hast also immer noch auch Führung, und du bist einfach schnell. Und du brauchst Strukturen, du brauchst wirklich auch gescheite Infrastruktur im Sinne von, wer macht eigentlich was? Also nicht irgendwie Excel-Sheets, sondern du brauchst auch Technik dafür. Und übrigens brauchst du auch schlauerweise KI dafür, weil du natürlich diese selbstwirksamen Teams mit KI extrem unterstützen kannst wieder. Du kannst aber auch natürlich die Strategen mit KI unterstützen, weil du die challengen kannst. Also das ist extrem gut in solchen Konstellationen auch zu verbinden. Entscheidend sind eben Menschen, die bereit sind, mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. Und das ist mir besonders wichtig. Ich habe in der Vergangenheit oft erlebt, habe den Fehler vielleicht auch selber das eine oder andere Mal gemacht, dass ich einfach nur gesagt habe, du kannst das. Ich bin sicher, ich traue dir das zu. Ohne aber dabei zu unterstützen. Und ich habe auch schon genauso oft erlebt, wie jemand gesagt hat, du kannst das, dass er 2 Jahre später oder ein halbes Jahr später sagt, von dir habe ich mir eigentlich auch mehr erwartet. Also engagierte Leute, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, aber nicht da hineinwachsen konnten, die dann verbrannt werden. Und also etwas Teureres gibt es im Unternehmen ja nicht, dass diese Menschen, die eigentlich auch mitgestalten wollen, die loyal sind, deren Commitment eigentlich unbezahlbar ist, die zu verbrennen, anstatt sie eben zu befähigen. Und das machen wir in diesen Startups.
Total spannend. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich nochmal, wenn du Lust hast, nochmal extra drüber sprechen. Vielleicht nehmen wir uns das nochmal für nächstes Jahr vor, weil das ist natürlich so ein weites Feld. Das würde jetzt natürlich dem nicht gerecht werden, aber diesen Prozess nochmal aufzudröseln und zu schauen, was sind da wirklich die Anforderungen auch an die Mitarbeiter und wie kann man das integrieren und auch die motivieren etc. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ein super spannender Prozess und auch sich den Output dann anzuschauen. Aber wenn du da Lust hast, können wir da gerne nochmal drüber sprechen.
Sehr gerne. Ich kann eins sagen, wenn du erlebst, was an Potenzial in Menschen steckt, das ungenutzt bleibt, dann wäre es bescheuert, das nicht zu heben. Und es ist aber eben nicht zu heben in einem Wochenendseminar oder einer Masterclass. Du brauchst ein Setting dafür. Und du brauchst Mentoring dafür. Mentoring ist einfach ein Schlüssel dafür. Und fürs Mentoring brauchst du Mentoren. Also das ist auch wieder ein sehr, sehr eigener Mindset. Wenn ich von mir sagen kann, ich bin ganz gerne hinter dem Vorhang und lass die anderen die Stars sein. Wenn Mentor eine Profilneurose hat, ist schlecht.
Ja, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Sag mal, Christian, wenn du jetzt so auf deinen beruflichen Alltag, den du dir jetzt ausgesucht hast, was würdest du sagen, was treibt dich denn persönlich heute an, das zu tun? Und vielleicht darauf aufbauend auch, vielleicht gibt es auch einen Rückschluss, so einen Rat, den du dir vielleicht auch vor 30, 40 Jahren schon gerne selbst gegeben hättest. Was wären da so diese zwei Punkte?
Also was mich antreibt, ich bin ein sehr wertebewusster Mensch, und jetzt vielleicht nicht so im klassischen Sinne, aber das hat übrigens auch was mit dem Handwerk zu tun. Wenn du eine handwerkliche Lehre gemacht hast, dann wirst du von deinen Meistern immer darauf hingewiesen, dass man dieses oder jenes noch gebrauchen kann oder dieses oder jenes bitte nicht wegzuschmeißen ist. Also man achtet immer darauf, wenn etwas wertvoll ist, das auch zu bewahren. Und bevor der Begriff der Nachhaltigkeit so zum Buzzword wurde, war das für mich schon immer prägend, nämlich Dinge zu tun, die lange halten. Das motiviert mich wahnsinnig. Also auch in Unternehmen dafür zu sorgen, dass etwas Wertvolles lange hält. Und wenn du mich fragen würdest, worauf ich stolz bin in meiner Unternehmerkarriere, dann darauf, dass dieses erste Unternehmen nach dem Verkauf noch 20 Jahre sehr erfolgreich war. Darauf bin ich stolz, weil es eben doch auch ein Fundament gab, an dem ich mitgearbeitet habe. Also Werte bewahren, nicht einfach funktioniert nicht und weg, sondern Transformation auch nicht so zu verstehen, dass man alles wegschmeißt. Übrigens auch wieder der rote Faden damals in Rostock. Die hatten wahnsinnig viel Know-how, die Leute. Da hätte man auch sagen können, das machen wir jetzt mal Wessi-Style. Das wäre aber sicher nicht erfolgreich gewesen. Das motiviert mich, wenn da etwas ist, auch das zu finden, den Wert zu finden, wo er auch immer herkommt, und diesen Wert dann wieder dem sozusagen auf die Straße zu verhelfen. Und wenn du mich fragst, das ist ja immer eine spannende Frage, was würdest du anders machen? Ich bin immer gewesen und bin das auch noch ein großer Fan von Trial and Error. Und mit dem Augenzwinkern würde ich sagen, ein bisschen weniger Error wäre wahrscheinlich gut. Und tatsächlich glaube ich, da sind wir wieder beim Narren, dass wir auch als Unternehmer zu wenig Dinge in Frage stellen, in dieser Situation auch zum Erfolg verurteilt zu sein, also auch getrieben. Also jetzt lass uns mal machen, bevor wir das jetzt auch noch mal wieder hinterfragen, dann können wir gar nicht jetzt entscheiden, also lieber mal entscheiden. Und aber da ist eben da diese Balance zu finden zwischen Machen und Kollateralschäden, die dann durchs Machen entstehen. Also diese Portion, doch noch mal eine blöde Frage zu stellen und vor allen Dingen auch noch mal eine blöde Frage zuzulassen, die meistens dann eben wieder bottom-up von den Mitarbeitenden kommt, sich damit auch quälen zu lassen. Ich war schon auch so ein Chef, ganz zu Anfang, wenn ich mit meinem Team zusammengesessen habe, habe ich irgendwie gefragt, gibt es noch irgendwas? Und dann wussten die immer, wie die Antwort zu lauten hat. Also das ist heute auch oft noch so, und das glaube ich, wirklich ernst nehmen, was Menschen für Impulse geben können, ihnen den Raum dafür zu geben, sie auch in Verantwortung zu nehmen. Also nicht einfach nur, ich weiß sowieso alles besser, sondern dann auch zu sagen, okay, wenn du alles besser weißt, hier ist die Chefmütze, dann mach. Das würde ich, glaube ich, jedem empfehlen. Und damit das nicht in der Katastrophe endet, ist dieser Punkt Empowerment Enabling ist einfach ein Schlüssel.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Und ich finde es auch sehr spannend, vielleicht von mir noch zuletzt, wie du Unternehmertum auch verstehst. Und auch Unternehmertum viel mehr sein kann, als was uns jetzt gerade von den Medien ja auch vorgespielt wird, was Unternehmertum also zu sein hat. Und dass es in vieles auch einfach um unternehmerisches Denken und Enablement und ja vielleicht auch einen gewissen Grad Demokratisierung des Unternehmertums mit sich einbringt. Finde ich sehr schöne Impulse, die du mit noch mitgegeben hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Also vielen Dank für die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Genau. Ja, sehr gerne.
Christian, wir packen natürlich dein LinkedIn-Profil auch in die Shownotes und natürlich auch deine Webseite von Thinking Beyond. Also wer da noch Fragen hat, der darf sicherlich auch auf dich zukommen, denke ich mal. Gibt es sonst noch einen Kanal, den wir unbedingt aufnehmen sollten?
Ja, tatsächlich, du sagst so nett, der darf auf mich zukommen. Das ist tatsächlich. Da bin ich sehr oldschool. Jeder, der sich interessiert, ist sehr, sehr gerne eingeladen zu sprechen. Das ist das zu verstehen, was Menschen so umtreiben, ins Gespräch zu kommen. Auch da schließt sich wieder ein bisschen der Kreis, oder da erkennt man den roten Faden wie damals in Rostock. Ich weiß es auch nicht, aber vielleicht kriegen wir es beide raus. Das ist immer so ein Ansatz, warum Berater vielleicht auch nicht so einen guten Ruf haben, wie sie ihn eigentlich verdienen, wenn sie gut sind, ist, dass man immer erwartet, dass die alles besser wissen. Das können die aber gar nicht. Aber sie können gute Gesprächspartner sein. Und das bin ich immer gerne, auch ohne dass das gleich Geld kostet. Also von daher, jeder, der Lust hat, der ist sehr gerne eingeladen. Bei meiner LinkedIn-Seite gibt es einen Terminkalender, wo man sich was aussuchen kann. Also anytime.
Perfekt. Dann herzlichen Dank dir, Christian. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht nochmal die Gelegenheit finden, da nochmal anzusetzen.
Ja, auch dir danke und ich weiß von dir, von deinem Engagement und von deinem Entrepreneurial Mindset. Insofern war das für mich auch eine große Freude, hier mit dir zu sprechen.